Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage mit Thorsten und mit Nele. Guten Tag.
Ja, hallo zusammen.
Ja, und ich würde sagen, Thorsten, du warst ja die letzten zwei Folgen anderweitig unterwegs, ne?
Ja, da haben wir ja den Jörg Schuster getroffen, seines Zeichens Edelmetallhändler, und den Holger Ullmann von den Volkswohlbundversicherungen. Und wir haben ja über die Themen, wie man in Gold oder wie man auch in Versicherungen langfristig sparen kann, besprochen. Hat dir das denn in irgendeiner Art und Weise was gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch, ich fand es erstmal total cool, das von so einem externen Experten außer dir jetzt quasi mal zu hören, wie das dann so läuft, ne, und dann so spezielle Sachen dann da auch zu wissen, weil das ist ja echt sehr spezielle Themen, ne? Ich habe aber natürlich trotzdem noch ein paar Fragen.
Ja, dann.
Genau.
Schieß mal los.
Wollte ich mal nachhören, genau. Also, ich gehe jetzt erstmal auf die Edelmetallfolge ein. Mhm. Gold oder Edelmetalle allgemein, also Silber oder Palladium und Co., sind ja Anlagen, die laut Jörg einen zwingenden Anteil in deinem Portfolio haben sollten. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es nach wie vor so, dass ich sage, ab einer gewissen Größe, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo von 10.000 Euro rede und dort über 10-15% in Edelmetallen, das könnte ja dann maximal eine Goldmünze sein, ja, das kann man so betrachten, sehe ich aber persönlich nicht. Schon ab einer gewissen Größenordnung, also wenn man so 50.000 Euro aufwärts, dann wird das eventuell interessant. Aber vorher muss man sich darüber keine Gedanken machen, zumindest aus meiner Sicht nicht. Es ist definitiv nicht uninteressant, aber für den Anfang meines Erachtens noch nicht wichtig. Nur deshalb eigentlich wichtig, weil es ja auch immer wieder, wenn man sich mit Anlegern unterhält, gerade auch zu Zeiten, wo die Edelmetalle schwanken oder auch eine Performance nach oben mitbringen, dass man dann auch immer wieder Fragen dazu bekommt.
Ja, und vor allen Dingen, ihr sagt ja dann auch, gerade bei Silber und ist physisch anlegen oder beziehungsweise physisch das irgendwie aufzubewahren ja auch schwierig.
Naja, wenn man für 20.000 Euro Silber irgendwo hat, das ist vom Volumen her schon mal auch, das sind schon ein paar Barren, ne? Und die muss man ja irgendwo erstmal unterbringen. Hingegen Gold relativ kleinteilig ist, Platin, Palladium ebenfalls. Da, beim Gold hat man noch die Möglichkeit der Münzen, das ist dann wesentlich einfacher. Also Gold würde ich immer, wie es der Jörg Schuster auch gesagt hat, irgendwo unter dem Kopfkissen zu Hause, unter der Diele oder wo auch immer das beste Versteck dafür ist, gegebenenfalls im Tresor, im Bankschließfach etc. pp. Aber ich würde es grundsätzlich nur physisch und für mich immer erreichbar halten. Beim Silber würde ich über solche Einlagerungsdinge nachdenken, aber wie gesagt, das ist dann auch, liegt dann auch bisschen im Auge des Betrachters, ne?
Okay, ja gut. Dann sprecht ihr zwischendrin von einem atmenden Asset oder so ähnlich. Dieses Wort hatten wir vorher noch nicht besprochen. Ich meine, ich konnte mir das im Kontext irgendwie vorstellen und ich habe das verstanden, aber das musst du trotzdem nochmal erläutern.
Ja, zum Beispiel, wenn wir von Edelmetallen, und das haben wir ja auch in unserer Folge, die wir ohne den Jörg vorher, wo wir das Thema Gold schon mal besprochen hatten, auch mit drin gehabt. Früher hat man Gold gekauft, und das war, glaube ich, ein Satz, den der Jörg Schuster gebraucht hat. Früher hat man Gold gekauft, unters Kopfkissen gelegt und gehofft, dass man es nie braucht. Also das war so der Sicherheitsanker für irgendwelche Krisen. Und das muss man ja auch in der Historie betrachtet sehen, ne? Es gab früher alleine bis 1950 zwei Weltkriege, eine Währungsreform in den 20er Jahren mit einer Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise etc. pp. Die Zeiten waren ja von ganz anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen geprägt als heute, sodass man immer Gold gekauft hat, das Gold irgendwo hingelegt hat und für den Notfall, dass man irgendwo wieder mal ein anderes Geld bekommen hat oder dass eben in Krieg kam, dass man irgendwo eine Währung hatte, mit der man immer bezahlen konnte. Nun haben wir aber seit Gott sei Dank, muss man sagen, seit 75 Jahren Frieden in Europa, also zumindest in dem Teil, der uns betrifft, sodass diese Dinge, wofür man früher auch Gold als Währung der Angst oder als Währung der Unsicherheit eingesetzt hat, so nicht mehr braucht. Sodass man heute auch hergehen kann und kann sagen, wenn ich mit dem Gold, was ja ansonsten keinerlei Zinsen oder irgendwelche anderen Renditen abwirft, sondern rein von der Wertsteigerung lebt, dass man dann auch in solchen Phasen, wenn man 20% oder 30% Gewinn gemacht hat, das durchaus auch mal verkaufen kann, um es dann später günstiger bei gefallenen Kursen wieder zu kaufen. Also nicht was, was man einmal kauft und dann nie wieder anfasst und nur für Krisenzeiten. Und das ist eben das, wo in der Entwicklung des Goldes als Zahlungsmittel, als Währung oder wie auch immer man das bezeichnet, die Veränderung in den, ja, im letzten Jahrhundert, kann man sagen, vonstatten gegangen ist.
Okay, ja, einleuchtend, genau. Ja, cool. Also danke für die Aufklärung. Bei der Folge konnte ich euch auch echt gut folgen. Sehr, sehr cool. Ich bin dann dementsprechend gespannt, wann ich mein erstes Edelmetall in mein Portfolio lege.
Ja, das liegt an dir, Nele. Also je mehr Gas du gibst und je mehr überbleibt, desto eher kannst du natürlich auch. Wobei, so eine kleine Goldmünze.
Genau, ja, und dann hast du ja noch mit dem Holger gesprochen, ne? Mit dem
Holger Ullmann von Volkswohlbundversicherungen, ja.
Genau, und über das Thema haben wir ja auch schon gesprochen. Zwar haben wir da halt ja eher diese Begrifflichkeiten geklärt, wie Riester-Rente und Co., weniger über die Möglichkeit, damit Geld zu sparen. Deswegen verzeiht bitte, wenn ich einiges noch mal kurz erklärt haben will da draußen. Zum Beispiel erläute noch mal bitte das Steuerprivileg von 2005.
Also wie gesagt, es gibt's ja nicht mehr. Ne? Also bis zum Jahr 2005, also sprich bis zum
31.12.2004,
waren alle Anlagen in Versicherungen, also in Lebens- und Rentenversicherungen, mit einer Mindestlaufzeit von 12 Jahren in ihrer Auszahlung im Ertrag, Lebensversicherungen vollumfänglich, wenn nicht verrentet, und Rentenversicherungen in der Kapitalabfindung steuerfrei. Das heißt, ich habe über viele Jahre angespart, habe dort auch Überschüsse angesammelt und musste die dann nicht versteuern. Und dieses Steuerprivileg, was einzig und allein die Lebensversicherungsbranche in Deutschland hatte, das ist zum 01.01.2005 praktisch weggefallen. Also nur Verträge, die bis zum 31.12.2004 abgeschlossen waren, unterliegen noch dieser, weil dafür gibt es auch einen Bestandsschutz, unterliegen noch dieser Regelung. Also wenn jemand hergeht und sagt, ich habe hier noch eine alte Lebensversicherung, die Oma, der Opa oder wie auch immer abgeschlossen hat, dann sollte, und ich würde die jetzt gerne versilbern, dann sollte man zumindest drauf gucken, ob der Vertrag vielleicht nicht schon älter ist. Und dann auch genau überlegen, ob man das auch tun sollte.
Okay, ja, das habe ich auch verstanden. Und dann geht es dann halt auch dann direkt schon weiter, Rürup-Rente, das habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal gehört.
Ja, Rürup ist eine der Varianten der staatlichen Förderung, wo man als Selbstständiger, also für Selbstständige ist das in erster Linie gemacht, das kann auch jeder andere besser Verdienende tun, wo ich einen Betrag bis zu, es ist was über 20.000 Euro, jetzt kann ich es nicht mal hundertprozentig genau sagen, pro Jahr, diese Prozentsätze, die ich steuerlich geltend machen konnte, haben sich gesteigert. Aktuell sind wir, glaube ich, bei 92% dessen bis zu dem Betrag rund um 20.000 Euro, die ich steuerlich geltend machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt, bleiben wir bei den 20.000 Euro, wenn ich 20.000 Euro als Selbstständiger anlege, kann ich 18.400 Euro, habe ich richtig gerechnet, 92% davon, 18.400 Euro steuerlich geltend machen und somit meine Steuer mindern. Das macht aus meiner Sicht dann Sinn, wenn ich sehr unterschiedliche Jahre von den Einkünften habe. Also wenn ich auch mal irgendwo Spitzen habe, ich habe mal ein Jahr, wo ich mal deutlich mehr verdient habe und bevor man sich dann irgendwelche anderen steuerlichen Krüppel, die einem dann irgendwo wieder einholen, Ansparabschreibung ist so ein Stichwort, möchte ich aber jetzt, weil wir ja hier auch keine Steuersendung sind und ich auch überhaupt gar nicht berechtigt bin, Steuertipps zu geben, aber Ansparabschreibung ist so ein so ein Zauberwort bei der Geschichte, der eine oder andere wird es kennen. Bevor ich mich dann solchen Dingen bediene, die mich dann irgendwann einkriegen, ist vielleicht eine Rürup-Rente nicht unbedingt die dümmste Idee, aber es ist eine Geldanlage, die relativ viele Nachteile auch hat. Also die ist zum Beispiel nur in der Bezugsphase an kindergeldberechtigte Kinder und an die Ehepartnerin vererbbar. Das heißt, ja, okay. So viele, auch wenn es immer mehr ältere Väter gibt, ältere Mütter sind mir so viele noch nicht bekannt, aber so viele kindergeldberechtigte Erben gibt es nicht, die es erben können. Also bleibt schlussendlich nur die Frau. Eine Rürup-Rente ist nicht kündbar. Also ich kann nicht den Rückkaufswert nehmen und kann das in Gänze nehmen, sondern muss sie mir zwangsweise monatlich verrenten lassen, sodass dort bei dieser Anlageform, also der Staat kauft sich dieses Steuerprivileg schon auch mit vielen Restriktionen im Bezug oder bei der Entnahme ein. Zumal ich das dann auch in der Bezugsphase, also wenn ich dann Rentner bin, vollumfänglich wieder oder entsprechend dem, wie ich steuerlich dort eingestiegen bin, das versteuern muss. Das heißt, auch hier gehe ich irgendwo eine steuerliche Wette ein, von der Geldanlage selber her. Naja, das muss man sich angucken. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Naja, ne, musstest du jetzt natürlich auch nochmal erklären, weil ihr habt es erwähnt. Ne?
Ja, also von wegen
Steuersendung und so. Ja, cool. Okay, nee, habe ich auch verstanden. Gut, und dann würde ich nochmal sagen, da muss jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassend sagen, was genau ist der Vorteil, mit Versicherungen zu sparen? Kurz und knackig, komm.
Also kurz und knackig ist das unheimlich schwierig, weil natürlich waren die Vorteile früher zu Zeiten des Steuerprivilegs größer. Und dann hat man viel das Steuerprivileg weg und man hat eigentlich im Allgemeinen gesagt, na gut, so richtig lohnen tut sich die Geschichte des Sparens in Versicherungen nicht. Die Versicherungen müssen in mündelsicheren Anlagen, also das heißt sowas wie Bundesschatzbriefe, mussten die anlegen, Bundeswertpapiere, wo man wirklich sagen konnte, hier kann überhaupt nichts passieren. Damit ist zinsmäßig nicht mehr allzu viel zu gewinnen. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn der Versicherer keine große Rendite machen kann, wo soll sie der Kunde hermachen? Es gibt dann im Deckungsstock zwar auch noch andere Modelle, wo sicherlich die Rendite etwas größer ist, aber unterm Strich ist es relativ spärlich, sodass man normalerweise schon die Lebens- und Rentenversicherung als Altersvorsorge totgesagt hat. Jetzt haben die Versicherer natürlich in dem großen Kampf um den großen Kuchen Kundengeld sich auch was einfallen lassen und haben dort auch recht innovative Produkte an den Start gebracht. Also das haben wir ja mit dem Holger Ullmann auch mit angerissen. Ich persönlich bin jetzt nicht der Riesenfan davon. Aber, und jetzt kommt das große Aber, derjenige, der sich um überhaupt nichts kümmern will, den das alles auch überhaupt nicht interessiert, ne? Und der auch sagt, okay, ja, dann bin ich mit etwas weniger Rendite zufrieden und ich habe noch einen gewissen Sparzwang, weil so eine Versicherung aufzulösen ist natürlich ein größerer Schritt, als wenn ich bei einer Fondsanlage einfach so, dann spare ich halt nicht mehr oder ich nehme es raus, ich habe es täglich verfügbar, ist einfach, es ist quasi schon nochmal eine zusätzliche Hemmschwelle. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also ich, wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren in dem Geschäft. Ich habe selber meine Altersvorsorge irgendwo auch mit als Basis mit Lebensversicherungen natürlich noch unter den alten steuerlichen Voraussetzungen begonnen. Und als Basis war das nicht unbedingt die schlechteste Geschichte. Und wenn man da peu à peu anfängt, es ist eine Geschmackssache, es muss jeder auch selber wissen. Die größte Bedeutung meiner Meinung nach haben die Lebens- und Rentenversicherungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Also wenn ein Arbeitgeber kommt und sagt, ich möchte was für deine Rente tun, dann ist es relativ alternativlos, sich dort für ein Versicherungsprodukt zu entscheiden. Also deswegen hat das nach wie vor meiner Meinung nach auch seine Berechtigung am Markt.
Ja klar, es ist ja dann auch immer individuell dann die Sache auch, wie man sich halt wohl und sicher fühlt und wie du sagst, wie viel Ahnung man hat und wie man das Kind dann halt benennen will. Ne? Und wenn man das, also es hört sich ja eigentlich auch nur logisch an und wie du sagst. Ne? Ja, beide Folgen mit Holger und mit Jörg, echt interessant. So Expertengespräche müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Ich freue mich auch schon, wenn wir das wieder machen können und auch wenn wir uns face-to-face wiedersehen. sehen können. Aber sag mal, gibt es denn noch so ein Expertengespräch in Aussicht?
Ja, ich habe da einiges. Das ist natürlich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit schwierig, wenn man die Leute nicht selber vor der Flinte hat, sowas mit denen zu besprechen.
Ein bisschen und,
Akquise betreiben. Ja, also es ist nicht ganz einfach. Sollte es mir irgendwann irgendwo gelingen, dann werden wir das natürlich auch in jetzigen Zeiten machen. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten, da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, ja, sehen wir mal. Ne? Müssen wir alle gucken, was die Zeit bringt. Und genau, wir haben ja auch noch einiges in petto, was wir besprechen wollen. Und da müssen wir uns erstmal mit dem Telefon begnügen, ne?
Nele, so wird es werden. Also wir, auch wir sind die Opfer von Corona.
Auch wir, so. Ja, cool. Dann würde ich aber sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Nochmal vielen Dank für die Aufklärung und die kleine, der kleine Rückblick zu den letzten beiden Folgen mit Jörg und Holger. Vielen Dank auch nochmal an die beiden. Und dann bis dahin alles Gute und bleibt gesund und so, ne?
Du auch, ihr auch, liebe Zuhörer.
Genau,
und dann, auch. Ja, bis zum nächsten Mal, Nele.
Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.